Hallo in die Runde, ein liebes Hallo an all unsere Zuhörer des Podcasts da draußen und ein herzliches Willkommen an alle lieben Gäste, die heute Abend hier sind in unserem HiFi-Studio. Schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen. Beginnen wir das Ganze mit einem Zitat. Spiegel Online hat über unseren heutigen Gast gesagt: Auch das ist eine Stärke des Concerto Köln. Immer auf der erfolgreichen Suche nach verschütteten Juwelen. Die Musiker haben schon oft dokumentiert, wie sehr sich so etwas lohnt. Hallo, herzlich willkommen, Alexander Scherf, bei uns in der Runde.
Hallo zusammen, schön hier zu sein.
Hi, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja.
Und wollen mal vorneweg anfangen mit dem ganzen, mit dem Orchester. Also wie, was genau heißt Concerto Köln und seit wann gibt es das Orchester?
Ja, Concerto Köln ist ein Ensemble, was sich 1985 gegründet hat. Wir sind also kurz vor unserem 40-jährigen Jubiläum. Concerto Köln ist ein Originalklang-Ensemble. Mhm. Das heißt, wir versuchen, die Musik jeder Epoche, vor allen Dingen des Barocks und der Frühklassik, auf originalgetreuen Instrumenten zu spielen. Also das Material zu verwenden, was der Komponist hatte und was der Komponist gehört hat. Also es ist tatsächlich eine Recherche nach den Quellen und welche Instrumente hatte der Komponist und immer welchen Klang hatte der Komponist im Ohr. Das ist das, wonach wir immer suchen.
Mhm. Wo beginnt das etwa zeitlich? Also wo so die ersten Kompositionen?
Ja, also Concerto Köln ist bekannt als Barockorchester.
Okay.
Ja, also wir spielen Musik des 18. Jahrhunderts, gehen dann bis ins 19. Jahrhundert, haben jetzt auch Abstecher in die Romantik gemacht mit Wagners Ring in der ersten historisch informierten Version.
Tetralogie.
Also hauptsächlich 18. bis 19. Jahrhundert. Das ist unser Schwerpunkt.
Seit wann bist du beim Concerto Köln? Seit 82.
Nein. Tatsächlich seit 1999. Ja, also ich bin zweite Generation, würde ich mal sagen.
Du bist der musikalische Leiter dieser.
Jetzt muss ich den ersten Spoiler setzen.
Okay.
Meine Amtszeit ist tatsächlich zum 31. Oktober ausgelaufen.
Oh. Na gut, das würde ich bekommen haben.
Gut, dass wir hier noch hier sind. Aber wir haben eine Nachfolgerin gewählt, meine Kollegin Hanna Freienstein, auch eine Cellistin. Ja. Und wir setzen damit eigentlich eine sehr schöne Tradition bei Concerto Köln fort. Dass nämlich, wir haben keinen Chef, wir haben keinen Chefdirigenten, wir haben keinen Dramaturgen von außerhalb, sondern die Ideen, die Konzepte kommen immer aus der Mitte des Ensembles. Also wir sind tatsächlich immer noch, auch nach dieser langen, langen Zeit, doch relativ basisdemokratisch organisiert. Wir diskutieren viel, wir sind eine GbR im Kern. Das ist das, was uns vor allen anderen Ensembles auszeichnet. Und die Ideen kommen aus der Mitte des Orchesters.
Ja.
Also und auch Ämter werden auf Zeit vergeben, wir wählen, wir sind ein demokratisch verfasstes, selbstverwaltetes Orchester.
Und so haben wir euch auch kennengelernt. Ne?
Ja,
wir waren bei MBL dieses Jahr und auch letztes Jahr auf der Veranstaltung der High End in München. Und da gibt es immer so eine ganz, ganz tolle Abendveranstaltung, wo die Händler international eingeladen sind. Und da spielt ihr immer, weil ihr werdet seit vielen Jahren auch unterstützt von MBL. Und genau deswegen ist es uns überhaupt nur möglich, diesen tollen Abend hier zu veranstalten. Also nochmal da vielen Dank an MBL. Und damals saßt du zufällig an unserem Tisch.
Ja.
Und das war natürlich cool. Und da habe ich gesagt, Yannick saß neben dir. Ihr wart so am Schnacken und habe ich gedacht,
vielleicht sollte man gerade mal sagen, also der ein oder andere Zuhörer weiß ja gar nicht, wer oder was MBL ist. Ne? Also MBL ist eine renommierte deutsche HiFi-Marke, die hinter uns sehen wir das Radiallautsprecher, Elektronik, Vor-Endstufen-Kombination etc. liefert. Und natürlich ist dann die Kombination aus hochwertigem HiFi und der Musik relativ nah. Und dementsprechend gab es dann bei euch auch dieses Übereinkunft, ne, dass man euch unterstützt.
Ja, genau. Also MBL, da sind wir sehr dankbar für, ist die Zusammenarbeit, gibt es glaube ich schon seit über 15 Jahren. Wo Herr Hermeling, der Geschäftsführer von MBL, auf uns zugegangen ist und hat uns die Partnerschaft angeboten. man fragt sich jetzt so ein Barockensemble und die neueste High-End-Sache, wie passt das zusammen? Aber der Clou ist, also wir haben uns auch ein gemeinsames Motto überlegt, dem Original verpflichtet.
Yeah.
Also das, was ich eben gesagt habe, wir suchen immer nach den, ja, nach den originalen Quellen und nach den originalen Instrumenten. Und so ist das im High-End-Bereich ja auch. Man versucht möglichst nah an den originalen Klang ranzukommen. Ja. Deswegen schreibt man ja wahrscheinlich den ganzen technischen Aufwand, um ein, genau. ein Live-Feeling oder die Klangfarben der verschiedenen Instrumente oder der Sänger, dass möglichst originalgetreu im Raum wiederzufinden ist. Also das ist so die Schnittstelle eigentlich zwischen Barock und dem High-End.
Genau das ist ja eigentlich auch das Motto des Abends, weil wir heute Abend das große Glück haben, dass wir nicht nur einen Podcast hier aufnehmen, sondern wir haben das große Glück, dass ihr auch als Quartett hier spielt. Du hast noch drei Musikerkollegen dabei und das Motto später wird dann quasi für uns hier sein, dass wir vergleichen einmal zum Beispiel von Vivaldi auf komponierte Stücke, einmal als Quartett und dann einmal als Orchester aufgenommen über die Anlage. Das wird eine schöne Sache, freuen wir uns drauf.
Ja. Wir haben ja überlegt, wie strukturieren wir den Abend und diese Idee, dass man jetzt das gleiche Stück einmal live und dann von der Anlage hört, das haben wir gleich verworfen. Das ist eigentlich, natürlich ist das live Ereignis durch nichts zu toppen. Jetzt muss ich den zweiten Spoiler setzen im High-End-Bereich. Es geht doch nichts über das Live-Konzert.
Das ist so.
Aber auch das kann ja eine Menge Geld kosten, wenn man gute Plätze sich organisiert. Also wir haben eben deswegen ein etwas anderes Motto des Abends dann gefunden.
Cool. Jetzt habe ich eine brennende Frage. Ja. Also euer Motto ist ja, Originalmusik in irgendeiner Art und Weise herauszufinden, zu suchen, zu entdecken oder wieder zu entdecken und dann das Ganze auf Originalinstrumenten einzustimmen und dann wiederzugeben. Wie kommt ihr denn an diese Intonation? Wo findet man denn sowas?
Ja, also das ist einmal die Komponisten. Alle kennen natürlich die Highlights, also Bach, Händel, Vivaldi, aber das gibt ja auch zig Komponisten, Zeitgenossen, die man heutzutage gar nicht mehr kennt. Also Geminiani, Sammartini, wie sie alle heißen. Und das macht die Sache ja so interessant, einfach einen Vivaldi in seiner Zeit zu sehen. Also was wurde da noch für Musik gemacht in Venedig seiner Zeit? Und wenn man das ganze Panorama hat, dann ist die gute Musik, die wir jetzt als Klassik kennen, einfach noch beeindruckender oder erscheint in einem anderen Licht. Also meine Kollegen, das sind alles Forscher. Da jeder, wenn wir irgendwo sind in der Stadt, Mailand, Malta, irgendjemand geht garantiert in eine Bibliothek und guckt, ob er nicht irgendein Manuskript findet, was noch niemand vorher gefunden hat.
Okay, aber das ist euer Punkt. Also die Bibliotheken ist so das, wo man Aufzeichnungen dann noch findet.
Und, ich meine, vieles ist digitalisiert, aber bei weitem nicht alles. Also das, was digitalisiert ist, ist nur die Spitze des Eisberges. Also es gibt zig Musik, zig Manuskripte, ganze Opern, die man tatsächlich noch finden kann in den Bibliotheken.
Ja.
Voll krass.
Und der nächste Schritt, also ihr wart jetzt in der Bibliothek von XY Mailand und habt jetzt ein Manuskript gefunden. Da gibt's ja keine Urheberrechte drauf, klar. Also kann man das vervielfältigen, kann man es kopieren, mitnehmen?
Man muss erstmal eine Edition erstellen. Also zum Teil sind die Handschriften ja einfach schwer lesbar, das sowieso. Aber es gibt auch zum Beispiel nicht nur Violinschlüssel, Bassschlüssel, es gibt auch vieles dazwischen, was man heutzutage vielleicht nur schwierig lesen kann. Also man versucht es dann mit möglichst allen Informationen in eine moderne Edition zu kriegen. Wenn es gut leserlich ist, spielen wir auch gerne aus dem Manuskript. Das ist auch sehr inspirierend. Ja, manche Komponisten haben eine fantastische Handschrift gehabt, Bach natürlich an erster Stelle, die einfach sehr viel verrät, auch die Handschrift. Also wenn immer möglich, spielen wir auch der Handschrift, sonst erstellen wir eine Edition natürlich. Und da muss man gucken, welche Instrumente waren denn das? Also jetzt als Beispiel, also auch bei bekannten Sachen, Bach-Brandenburgische Konzerte, da steht Flauti di Ecco, also Echoflöten. Was ist das? Was meint Bach damit? Meinte er nur, dass die Flöten irgendwo Backstage stehen und das Echo spielen? Oder waren das extra Instrumente? Also wir kennen keine Flöte, die Echoflöte heißt. Was hat er damit gemeint? Und dann versuchen wir eben zu gucken, was gibt es für Quellen, was gibt es für Leute, die darüber geschrieben haben. Und dann haben wir tatsächlich, oft ist es auch eine Hypothese, die wir dann vertreten. Wir haben die Hypothese vertreten, das waren wohl extra Instrumente. mit eine Doppelrohrflöte mit zwei Blasrohren nebeneinander. Okay. Und eins klingt laut, eins klingt leise. Das haben wir rekonstruieren lassen.
Ach ja. Nee. Okay.
Ja. Also, lassen auf.
Wie also, bei der Polizei, beim BKA, Spuren suchen.
Wie ein Phantombild. Sammeln, ja, ein Phantombild. Und, ja.
Wir haben ja im Vorgespräch schon mal gesprochen, weil auch ihr hier heute geprobt habt für den heutigen Abend. Mhm. Und das war so spannend, als du dein Cello ausgepackt hast und wir darüber gesprochen haben, von wann das ist. Also ihr habt natürlich auch viele original erhaltene Instrumente, also Jahrhunderte alte Instrumente. Und ihr spielt die auf Damensaiten, also originalgetreu.
Die Streichinstrumente mit Darmsaiten. Aber man muss sich vorstellen, dass die Darmsaiten, also das Naturdarm, hauptsächlich Schafsdarm, die waren bis weit, weit ins 20. Jahrhundert in Gebrauch. Okay. Also eigentlich der Bruch hin zur Stahlseite, zur industriell hergestellten Stahlseite, kam eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Und viele altmodisch oder konservativ orientierte Kollegen haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch Darmsaiten gespielt. Mhm. Es war dann irgendwann diese Tradition des Darmseitens herstellen, also von der Schlachtung über die Waschung hin zu, wie man es aufschlitzt, welche Schichten des Schafdarms man verwendet. Diese Tradition ist irgendwann tatsächlich verloren gegangen. Mhm. Also man versucht jetzt, das zu rekonstruieren, um wieder in der Qualität Darmseiten herzustellen.
Wahnsinn.
Das manchmal findet man auch alte, die man tatsächlich auch spielen kann. Auch das gibt's, ja.
Okay. Krass. Ist es denn so, dass ein, Wahnsinn. Also ich kenn's jetzt vom Saxophon zum Beispiel, dass alte Instrumente sich schon auch sehr viel, man muss ein sehr guter Handwerker sein, um damit auch umgehen zu können. Ja. Und ist es da auch so, dass neue schon leichter sich spielen ist?
Du meinst Nachbauten oder
ja, also moderne Instrumente, dass es schon irgendwie sich leichter spielen lässt. Bei Gitarren kennt man es ja.
Also die waren nicht so uniform. Also heutzutage im normalen Sinfonieorchester ein Cello, ein neu gebautes Cello, die Unterschiede sind nicht so groß. Aber damals gab es was Größe angeht, was Bauart, Modell, Form angeht, Gefühl, Spielgefühl, gab es viel mehr Unterschiede, behaupte ich jetzt mal. Ja. Das war nicht so standardisiert, wie das heute ist. Ja. Das ist der Trend der Zeit. Wir haben ja noch eine große Standardisierung überall in allen Bereichen. Und damals war das echt ein Unterschied, ob man in Mailand ist oder in Neapel ist oder in Amsterdam. Das waren zum Teil ganz andere Traditionen, andere Instrumentenbautraditionen, anderer Stimmton auch. Also man hat nicht einheitlich auf 440 Hertz gestimmt, Kammerton A, wie heutzutage. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Wie waren die Instrumente gestimmt, mit welchem System?
Wie alt ist dein Instrument?
Also mein Cello ist tatsächlich von 1745, Andrea Castagneri.
Ja. Wie kommt man denn da dran? Also ich kann ja jetzt nicht bei eBay Kleinanzeigen reingehen und sagen, ich hätte gerne jetzt.
Ja, aber das gibt einen Markt. Da gibt es einen Markt natürlich. Es gibt Händler, die mit alten Streichinstrumenten handeln. Okay. Wenn man viel Geld hat, kann man auch eins ersteigern auf einer renommierten Auktion. Ja, ja. Das ist also eine Frage des Geldbeutels.
Ja gut. Verrückt. Wahnsinn.
Aber dann gibt es ja halt auch super viele verschiedene Versionen. Ich meine, alleine durch die Zeiten, ein Cello zum Beispiel, gab es ja wahrscheinlich unheimlich viele Größen, unheimlich viele Varianten davon. Du versuchst dann auch für die jeweilige Aufnahme oder das Programm dann auch dieses Instrument zu wählen oder?
Ja.
Ist ja unheimlich aufwendig.
Also ich habe tatsächlich nur zwei Celli, aber die Beseitung ändere ich auch je nach Repertoire. Mhm. Ich habe dann ein Cello auch für den klassik-romantischen Bereich, aber meine Bläserkollegen haben teilweise vier, fünf verschiedene Blasinstrumenten-Sets, je nachdem. Mhm. Welche Epoche, also gerade bei dem Blasinstrumentenbau, von einer Traversflöte ohne Klappen, kam immer natürlich welche Klappenmechanikklappen hinzu, bis zur modernen Querflöte im Orchester, das ist ein weiter Weg und auch die klanglichen Unterschiede sind natürlich enorm. Auch wenn man das Cello betrachtet, die Entwicklung, seit wann gibt's das Cello? Das ist so eine spannende Frage. Es gab große Continuo-Celli, die auf einer Prozession zum Teil so umgeschnürt werden konnten. Die hatten so ein Loch, da konnte man so ein Band drum machen, damit man mit dem Cello gehen konnte. Okay. Und dann wahrscheinlich in Bologna hat sich dann irgendwann dieser kleinere Typus Cello rausgebildet, wo man auch solistische Sachen mitspielen konnte, Cello-Konzerte. Das war ein Prozess der Instrumentenentwicklung.
Wir hatten uns überlegt, mal detailliert darüber zu sprechen. Und dann hast du auch Klangbeispiele rausgesucht.
Ja.
Und zwar, wie verhält sich ein Konzertsaal bei einer Aufnahme, wie definiert man den vorher? Also zum Beispiel, wenn man eine Choraufnahme macht, geht man dann explizit in eine Kirche oder man hat ein großes Orchester, braucht man einen großen Saal oder eben auch zeitgenössisch vielleicht dann schaut. Sprechen wir doch mal darüber, weil das fand ich so spannend.
Super Punkt.
Ja, das stimmt. Also Concerto Köln oder jedes klassische Orchester ist natürlich von der Saalakustik sehr viel mehr abhängig als jetzt vielleicht im Pop-Bereich sowieso. Suchst du ja eher einen neutralen Raum. Also wir arbeiten ja mit der Akustik. Ne? Mhm. Wir gucken, welcher Klang kommt zurück. Mhm. Davon hängt natürlich ab, wie viel Resonanz gebe ich dem Ton mit? Wie deutlich muss ich artikulieren? Mhm. In einer großen Kirchenakustik muss ich viel mehr artikulieren, natürlich als in einem trockenen Opernhaus, zum Beispiel. Da gibt's natürlich große Unterschiede. Wahrscheinlich ist das im Jazz auch so ein bisschen, ne? Man arbeitet ja da auch mit dem Saal und mit den Geräuschen wahrscheinlich.
Mehr als zumindest im Pop, ja.
Und ich glaube, da kommt das High-End auch ins Spiel, um das darstellen zu können. Dann braucht es natürlich schon wahrscheinlich das richtige Equipment, um diese Unterschiede zu hören.
Klar. Ja.
Hängt natürlich auch sehr mit der Besetzung ab. Also wenn es jetzt kleine barocke Konzerti sind, dann gehen wir auch in eine kleine Kirche und nehmen das auf. Wenn es natürlich große Chorwerke sind, muss man natürlich schon auch einen Space haben, der einfach groß genug ist, der das auch aushält.
Ja, ja, ja.
Ne? Ein 50-Mann-Chor.
So dein Lieblingsaufführungsort, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, wo du morgen wieder musizieren darfst.
Also es gibt einige Säle auf der Welt, die bei allen Musikern einfach das Nonplusultra sind, wo sich alle einig sind, für klassische Musik ist es top. Also zum Beispiel Konzertgebouw in Amsterdam. Mhm. Okay. Das ist ein Saal, der spielt mit. Das ist wirklich der zweite Spieler. Klingt fantastisch. Ist ganz simpel, diese Schuhschachtelform ist für klassische Konzerte eigentlich immer noch das Beste. Also Konzertgebouw in Amsterdam, das ist so schön, wenn man das spielt auf der Bühne. Und zwischen der Straße, zwischen dem Konzertgebouwplein und dem Konzertsaal ist nur eine Tür. Oder dieses so ein kurzes Foyer. Also, und an der Pause machen die Tür auf und dann sieht man vorne die Straßenbahn fahren.
Yes, okay.
Tonhalle in Zürich ist auch so ein Beispiel, auch ein toller Saal.
Ja.
Was hast du uns denn mitgebracht für Lieder?
Ich habe euch mal mitgebracht. Ich bin jetzt auch total gespannt auf diese Blindverkostung sozusagen. Also ich habe euch mitgebracht, wir haben die Bach-Hamoll-Messe, also eines der großen barocken sakralen Werke, mit dem BR-Chor im Herkules-Saal in München aufgenommen. Das ist ein Live-Mitschnitt tatsächlich. Der Herkules-Saal in München ist so ein bisschen düster, wenn man da so reinkommt mit diesen dunklen Fresken da, aber klingt auch sehr gut. Und das ist mit dem BR-Chor, meiner Meinung nach einer der besten Rundfunkchöre, die wir in Deutschland haben, mit Peter Dijkstra, Chorleiter. Vielleicht hören wir da mal rein.
Ja, gerne.
Das Gloria aus Bachs Hamoll-Messe.
Ja, dann viel Spaß. Gerne.
Ja, man hört jetzt sehr schön natürlich die Barocktrompete, diese fanfarenartigen Motive, drei Barocktrompeten und die sind total anders konstruiert als eine moderne Trompete, also keine Ventile.
Krass.
Das ist alles Naturtöne, die sind natürlich auf den relativ hohen Naturtönen schon, um die Sekund, die Tonleitern spielen zu können. Das ist eine ganz eigene Kunst. Also die sind viel, viel länger auch. Das Rohr ist tatsächlich viel länger
als bei einer modernen
Trompete. Ja, das ist ein ganz anderes Instrument. Cool. Es zeichnet sehr gut, finde ich. Also man hört es sehr, sehr trennscharf. Ne? Die einzelnen Chorstimmen, die Orchesterstimmen. Ich meine, die Frage, was ist jetzt der Saal und was ist die Mikrofonierung? Das ist natürlich immer die Frage, wo steht das Hauptmikro, wie viel Saalakustik kommt mit drauf?
Aber ist das auch so mikrofoniert? Wurde das vom Jürgen Reiß mikrofoniert?
Nee, das nicht. Nein, das vom Bayerischen Rundfunk.
Ja. Und dann setzen die mehr Mikrofone ein, also Stützmikrofone?
Ja, die haben Stützen. Nein, die haben natürlich Stützen.
Ja. Okay, dann hattest du noch eine Schallplatte dabei.
Jetzt kommt der absolute Kontrast dazu. Du hast Jürgen Reiß schon angesprochen. Jürgen Reiß ist der Chefentwickler bei MBL.
Ja, also aber auch schon hier im Podcast.
Hat das Ganze, die Radialstrahler also maßgeblich weiterentwickelt. Da wisst ihr natürlich mehr drüber als ich. Wir haben tatsächlich mit Jürgen Reiß zusammen, ich glaube jetzt 4 Live-Aufnahmen gemacht und die auch als CD veröffentlicht bei unserem Label Berlin Classics. Und wir sehen das so als gegenseitiges, als Geben und Nehmen. Ne? Also wir sind MBL dankbar, dass wir da unseren Klang kontrollieren können. Ja. Also dass jede CD bringt dich auch irgendwie weiter. Ne? Also überhaupt der Prozess im Studio aufzunehmen. Du gehst natürlich dauernd abhören und klingt das so, wie ich mir das vorgestellt habe im Kopf? Nein, man ist zuerst total schockiert natürlich, was da ankommt. Ne? Man hat es sich ganz anders vorgestellt im Kopf. Man denkt, das spiele ich doch ganz anders, aber die Mikrofone sind ja gnadenlos ehrlich. Ja, ne? Also das ist echt eine Fortbildung, so Hardcore. Das bringt einen immer weiter. Und jede CD, wenn man sie auch nach einem Jahr, nach 2 Jahren nochmal anhört, dann denkt man, das muss ich eigentlich nochmal aufnehmen. Wollte ich das ganz anders. Heute würde ich es ganz anders
machen. Man ist nie zufrieden,
oder? Man ist nie zufrieden. Jetzt mit diesen Live-Aufnahmen, das ist natürlich auch, wir sind ja so verwöhnt oder verdorben durch die Studioproduktion im Klassikbereich. Wenn man sich vorstellt, eine CD, die im Studio aufgenommen wird, hat hunderte von Schnitten.
Overdubs.
Man ist ja so diesen geleckten Klang gewöhnt, kein fehlerfrei, absolut fehlerfrei. Ja. Und auch da wird es natürlich dadurch uniform. Ne? Also Sinfonieorchester in München, Köln, Hamburg, Berlin klingen ja fast alle gleich. Ne? Das sind ja wenige Orchester, die man wirklich am Klang unterscheiden kann, wie jetzt die Wiener Philharmoniker zum Beispiel.
Oder euch.
Und genau, natürlich Konzerte mit den alten Instrumenten, das wollen wir ja, dass es ein unverwechselbarer Klang ist. Und auch das Live-Moment, viele sagen, wo man als Musiker denkt, oh, jetzt war doch ein Ton ein bisschen schief, aber die Hörer sagen, boah, das ist das Live-Moment. Ich höre wirklich eine Phrase und wenn da mal was schief ist, ist ganz egal. Ja? Mhm. Es ist einfach ein ganz andere Atmosphäre, ganz andere Spannung, die bei so einer Live CD rüberkommt. Und das haben wir mit Jürgen Reiß versucht.
Man ist ja mit sich selber auch immer viel kritischer, ne, als es der Zuhörer ist in der Regel. Und dann, man weiß das ja genau.
Genau, unterscheidet natürlich einen Musiker von einem reinen Konsumenten. So, wenn ich davor sitze, klingt's toll und du sagst, hey, was habe ich da gespielt? Ne? So, aber das fällt einem Normalsterblichen in Anführungszeichen ja gar nicht auf.
Ja, und die Arbeit mit Jürgen Reiß war insofern total einzigartig, denn Jürgen ist erstmal ein ganz sensibler Musiker. Und dann auch, was den Aufnahmeprozess angeht, für ihn war es eine Katastrophe, als die Saaltemperatur um 1 Grad gestiegen ist. Dass er muss alles nochmal neu, alles neu berechnen, alles neu mikrofonieren. Weil er sagt, das macht einen Unterschied. Und der Jürgen ist echt einer, der geht erst in den Saal und hört sich den Saal an, wenn nichts drin ist.
Okay.
Der arbeitet wirklich mit der Saalakustik. Und das Beispiel, was ich jetzt mitgebracht habe, haben wir, glaube kurz vor Corona haben wir das gemacht, im Staatsgehorsaal in Leiden in Holland. Auch ein sehr schöner Saal mit einer relativ eigenartigen Akustik. Das wird man vielleicht gerade hören. Wir haben aufgenommen Konzerti für 4 Sologeigen. Also nicht nur ein Solist, sondern mit so einem ganzen 4 Sologeigen, die sich so die Bälle hin und her werfen. Und was man hier sehr gut hören kann, finde ich, diese 4 verschiedenen Klangfarben der Solisten. Das klingt nicht wie Geige Mainstream, sondern jeder hat eine eigene Klangfarbe von diesen 4 Solisten. Total anders. Und dieses Ja, um das zu hören, muss man, das ist was für Feinschmecker, glaube ich.
Dann würde ich sagen,
spielen wir das mal.
Hören wir uns das doch mal an.
Unser Yannick legt auf.
Genau.
Jetzt auf LP.
Seht's mir nach, die Lautstärke passe ich ein bisschen an die Ohren der am nächsten an. Deswegen mache ich nicht ganz so laut, wie man es vielleicht da hinten bräuchte.
Hast du mir mal Wasser hin?
Mhm.
Bist ein Traumtyp?
Kommt.
Ein bisschen lauter noch. Ich merke ganz schnell. Ich glaube, man konnte ganz gut merken, die der Reihe nach, erst spielen alle der Reihe nach ihr Solo und dann am Ende spielen dann alle zusammen, immer mit diesem Tutti dazwischen. Mhm. Und ich sehe die Kollegen natürlich jetzt vor mir, wie sie spielen, aber auch der Klang macht diese Erinnerung. Ne? Ich glaube, meinen Kollegen geht das auch so, die da hinten sitzen. Ihr hört natürlich jetzt genau, wer das war, wer das gespielt hat. Eben weil es so differenziert klingt von den Klangfarben.
Genau. Ne? Es klingt differenziert, es klingt auflösend, es ist unheimlich viel Raum da. Ich glaube, uns geht's allen gleich, wenn wir hier in der Vorführung für einen Kunden sitzen und der hört Klassik, kommen wir alle immer in Schwitzen. Weil das Problem ist, es gibt so viele schlecht aufgenommene Sachen bei der Klassik und jetzt wird irgendein Titel gewünscht und du gehst in die Suche gerade über die Streamingdienste, wenn jetzt jemand nicht sein eigenes Portfolio mitbringt. Und ich würde mal sagen, 90%, was du da triffst, ist einfach nicht gut aufgenommen. Und das tut mir immer so unglaublich leid für die Künstler, ne, die ihr Herzblut da reinsetzen, die jeden Tag von morgens bis abends üben. Dann setzen sie sich in den Saal, dann wird aufgenommen, mikrofoniert und das Ergebnis ist, also macht keinen Spaß. Und das ist ja genau das, was du ja willst. Du willst ja da vorne sitzen. Du willst ja vielleicht nicht unbedingt das Live-Ergebnis 1:1 reproduzieren. Hast du ja gesagt, das kriegt man nicht wirklich hin. Aber so nah dran wie möglich. Und dafür ist natürlich auch einfach eine gute Aufnahme und natürlich auch ein gutes Postmastering danach möglich. Notwendig. Ja, klar.
Cool.
Also soweit ich weiß, hat der Jürgen da tatsächlich nur ein Stereomikro.
Und das ist auch der Grund. Ne?
Keine Kompression und so weiter.
Genau.
Ne?
Also es ist doch
sehr,
warum du so
sehr
viel Raum auch nutzt.
Ne? Also, sehr ehrlicher Klang, ja.
Genau.
Man hört den Raum, der ist relativ dumpf. Ne? Also er macht so ein bisschen dunkle Sache. Ne? Es war auch Publikum drin natürlich, das ist auch ein Unterschied. Ne? Das klingt dann auch anders. Also man hört den Raum, ja.
Dann hast du uns noch als letztes...
Ja, eine Kirchenakustik.
Yeah.
Wollte ich auch mal hören. Eine Kirchenakustik mit einem anderen Chor, Chorwerk Ruhr, haben wir die Johannespassion von Bach aufgenommen, unter Leitung von Florian Helgert. Und das haben wir gemacht in der Paterskirche in Kempen. Das ist nur eine Klosterkirche. Mhm. Wo man vorne tatsächlich im Altarraum spielt. Für geistliche Werke natürlich eine sehr schöne Atmosphäre. Und ich bin gespannt, ob man da jetzt einen Unterschied hört. hören wir doch einfach mal vorne in den Eingangschor Johannes Passion von Bach.
Gerne. Es war uns leider nicht möglich, die sehr hörenswerte Aufnahme von Concerto Köln und dem Chorwerk Ruhr einzublenden. Solltet ihr dennoch Interesse an der CD haben, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Und damit zurück zum Podcast.
Ja, ich habe die echt lange nicht mehr gehört. Ich habe die nur einmal abgehört. Das ist auch eine Live-Aufnahme, also keine Studioproduktion aus der Paterskirche in Kempen. Die Aufnahme hat der Johannes Kammann gemacht, ein Tonmeister, mit dem wir jetzt in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet haben. Und klar, so ein Chorwerk mit Orchester und Solisten ist ja total schwer aufzunehmen, wenn du da 70 Leute stehen hast. Man hört hier wirklich den Unterschied. Johannes hat natürlich mit Stützmikrofonen vor jeder Stimmgruppe gearbeitet. Das hört man sehr deutlich. Ja. So ein Purist wie Jürgen Reiß würde natürlich sagen, nee, das geht ja gar nicht. Mhm. Jetzt die Laute, die da so zupft, die hört man ja in Wirklichkeit gar nicht so laut. Das macht ja nur, weil die Stütze da ist. Ne? Das sind natürlich verschiedene Ästhetiken des Aufnehmens. Ja, ja, das ist jetzt für jemanden, der eine Partitur hat und der möchte alles hören, so wie es in der Partitur steht.
Nur mal kurz für die Leute vielleicht, die das nicht jetzt dem folgen können. Also wir reden davon, dass wir quasi wir haben das jetzt hier auch aufgebaut für später. Wir wollen auch, wir werden versuchen, das einzufangen, was hier gleich live noch passiert. Und wenn möglich, wenn es dann uns alles gelingt, wie wir es möchten, auch allen zugänglich machen. Also Jürgen Reiß geht quasi hin bei diesen Live-Aufnahmen und sagt, okay, er hat zwei Mikrofone, die im Stereo aufnehmen, die im Saal genau mit einem definierten Winkel zum Orchester positioniert werden. Und die Musiker müssen dann natürlich nach vielem Abhören immer wieder ein bisschen rücken, um dann eben die Lautstärke der Einzelinstrumente auf die Aufnahme zu bekommen. Und bei Stützmikrofonen wäre es dann so, dass wir einzelne Mikrofone haben, die eben entweder Gruppen oder Einzelinstrumenten, Solisten nochmal gezielt aufnehmen und dann nachher im Mastering quasi oder im Mixing eben verbunden werden und in den Lautstärken angepasst werden.
Ne? Man versucht natürlich auch mit den Stützmikros, auch mit dem Mixen hinter natürlich eine natürliche Staffelung des Orchesters im Raum zu erreichen. Klar. Aber wenn du nur mit einem Hauptmikro aufnimmst, dann klingt es tatsächlich so, die Geigen, die sitzen vorne an der Rampe, die klingen natürlich viel lauter und viel geräuschvoller als jetzt die Bassgruppe, die vielleicht im hinteren Bereich sitzt. Ne? Da kann man auch da nichts dran ändern. Das ist dann so wie das Publikum das in der 10. Reihe eben hört. Ja. Bei den gemixten Sachen kann man natürlich doch einzelne Instrumente rausheben, wie so eine Laute, die einem relativ leise klingt natürlich. Ja. Ne? Das merkt man schon. Das ist einfach eine andere Philosophie.
Auch bei Solostücken könnte man ein bisschen sagen, ja, man gibt mal den Solisten ein bisschen vor oder so.
Das, also so wenn man das natürlich so sehr macht, es ist dann unnatürlich. Das merke ich als Cellist gerade, ein Cellokonzert aufzunehmen. Das Cello ist nicht so durchdringend wie jetzt eine Trompete oder eine Geige. Mhm, das ist eher in dem Orchesterklang drin, weil es Mittellage ist. Ne? Und bei den ganzen Cellokonzerten, die man dann auf CD hört, da ist das Cello abartig laut. Mhm. Und dann gehst du ins Live-Konzert und denkst, wo ist das Cello denn? Spielt er überhaupt? Oder das, man ist dann auch verdorben dadurch.
Ich hatte hier mal bei einer großen Vorführung hier mal die Frage, nachdem wir, ich weiß nicht, was gespielt, Fleetwood Mac wurde gespielt mit Akustikgitarre. Und dann wurde danach gefragt, ich habe aber den Eindruck, die akustische Gitarre wäre echt nicht so laut gewesen. Stimmt, ja, weil hatten halt die anderen ganz laut. Also dieses Verhältnis, man gewöhnt sich nicht dran und man hört so selten dann, wie jetzt hier ja gleich auch, aus der Entfernung mal ein Cello. Als du vorhin bei der Probe gestimmt hast, sag ich noch zum Janik, die sind ja viel lauter, als ich so gedacht habe, ein Cello in einem Raum. Weil man hört mein Cello in einem Raum. Ne?
Interessant. Ich meine, eigentlich die Barockinstrumente, die Darmsaiten, sind nicht so brillant und durchdringend wie die modernen Stahlsaiten, aber dafür haben sie ein ganz anderes Obertonspektrum. Mhm. Das ist das, was sie interessant macht. Dann sind sie ein ganz andere Artikulationsverhalten, also der Prozess, der Anstreichprozess, bis der Ton kommt, kann auch mal sein, natürlich. Ne? Und dann aber ein ganz anderes Oberstonspektrum als die modernen Instrumente. Ne? Oder auch ein Cembalo hat natürlich ein anderes Oberspektrum als ein moderner Konzertflügel.
Ja, ja. Was uns noch interessieren würde, ist, wie bist du denn zu Concerto Köln gekommen?
Ja. Und grundsätzlich nochmal als Ergänzung dazu, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?
Oh ja.
Ja. Also meine Eltern waren Klassikhörer. Also ich bin vollkommen klassisch sozialisiert. Ja. Es gab vielleicht mal ABBA oder die Beatles im Plattenschrank meines Vaters. Ja. Aber mein Vater hat LPs gesammelt.
Okay.
Ja.
Cool.
Und ich erinnere mich noch zur Fußball-WM 82 in Spanien. España 82 habe ich die Oper Carmen entdeckt, im Plattenschrank meines Vaters.
Das war so, das merkt
man. Ja, das war ein Ereignis, an das ich mich erinnern kann. Und dann ist mein Vater mit mir in Konzerte gegangen. Also mein Vater ist Hobby-Fagottist und hat in verschiedenen Amateurorchestern gespielt, hat mich da Knirps mitgenommen. Und das gibt da verschiedene Erinnerungen. Interessant ist auch, ich komme aus Solingen und die damals städtisches Orchester Solingen, die hatten die erste Generalmusikdirektorin in Deutschland, Silvia Kaduff, eine Schweizer Dirigentin. Also für mich war das ganz normal, dass vor dem Orchester eine Frau steht eigentlich, ne, weil ich das immer gesehen habe. Und inzwischen gibt's natürlich eine Menge fantastische Dirigentinnen. Ist ganz spannend.
Euer Ehrendirigent, habe ich gelesen, ist Kentner Garnung.
Von Concerto Köln, ja. Wir haben mit Kentner Garnung jetzt auch schon fast 20 Jahre eine Kooperation. Das ist auch mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Er hatte ein Festival in Rieti in Italien bei Neapel und da ist ein Orchester ausgefallen. Und es musste plötzlich irgendwer, wollte ein Barockprogramm, ich glaube mit Tafelmusik, kanadisches Orchester. Die konnten nicht reisen oder sind ausgefallen und es musste plötzlich ein Barockorchester gesucht werden. Dann haben wir einen Anruf bekommen, könnt ihr, was weiß ich, in 2 Wochen nach Rieti fahren, ne? Und wir waren frei und das war die erste Zusammenarbeit mit Kent Nagano und irgendwie haben wir einander einen Narren gefressen, wie man so schön sagt. Ja. Und das Schöne ist, mit ihm ist ein Geben und Nehmen. Ja, also
gefunkt.
Er ist natürlich jetzt kein ausgewiesener Spezialist für die historische Aufführungspraxis, aber sehr, sehr interessiert. Er nimmt alles wahr, er diskutiert viel mit den Musikern. Er liest Forschung und so weiter, ist da sehr offen und Concerto Köln ist ja ein, ja, wie viele von diesen Barockorchestern, wir hassen Dirigenten. Alter. Wir hassen sie.
Das hat nichts mit Basisdemokratie zu tun.
Nein, wir sind ja gegen diese hierarchischen Verhältnisse.
Und furchtbar.
Gegen diesen Diktatorentyp. Ja. Also eigentlich versuchen wir ja möglichst viel ohne Dirigenten zu machen. Also die ganze Barockmusik sowieso. Wir spielen aber auch bis zu den Beethoven-Sinfonien ohne Dirigenten.
Oh,
ne? Und deswegen ist es auch was, natürlich in der Oper brauchen wir einen Dirigenten, das ist klar, aber also viele Dirigenten kommen auch gar nicht mit unserem Arbeitsstil zurecht, wenn dann plötzlich jemand vom dritten Pult aufspringt und sagt, ich habe aber gelesen und ich glaube, das muss so gehen und so. Das sind viele Dirigenten, sind da total perplex und fühlen sich angegriffen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann ein persönlicher Angriff. Ne?
Ja, klar, sind persönlich, aber auch die Autorität des Dirigenten. Zum Glück gibt es diesen Diktatoren-Typ-Dirigenten, gibt es ja immer selten heutzutage. Okay. Das hat sich zum Glück ein bisschen normalisiert und es geht um die Sache, denn natürlich, den guten Musikern geht es um die Sache. Und daran erkennt man natürlich auch, will da jemand seinen Willen durchsetzen oder geht es jemandem um die musikalische Vorstellung, um die Sache. Und das ist bei Nagano sehr schön, das ist ein Geben und Nehmen ist das. Also das funktioniert sehr gut und hat eben jetzt zur Aufführung von Wagners Ring auf Originalinstrumenten geführt.
Ich habe das gelesen, dieses Jahr zum ersten Mal aufgeführt. Ja. Ne?
Tatsächlich zum ersten Mal historisch informiert. Das heißt, wir hatten jetzt fürs Rheingold, hatten wir ein Promotionsstipendium, ein Habilitationsstipendium über den Gesangsstil im Wagner-Umfeld, wie wurde das Deutsche ausgesprochen, wie waren die Vokalfärbungen. Das ist ja alles fragwürdig, das muss man sich, das ist nicht so wie heute. Ne? Das muss man tatsächlich erforschen.
Ja. Krass. Das hattest du gerade gesagt, wir bekamen einen Anruf, 2 Wochen später saßen wir im Flieger, gehe ich mal davon aus, ne, fährst du ja nicht, und mussten plötzlich irgendwo auftreten. Wie ist denn so das Leben eines Konzertmusikers? Ihr seid ja schon viel unterwegs,
oder? Man ist viel unterwegs. Also wir sind ja jetzt kein städtisches Orchester, was eine Abo-Reihe hat mit 10 Konzerten und einem Opernhaus vor Ort, was man bespielt. Sondern wir sind ja ein Orchester, was engagiert wird. Wir veranstalten nicht selbst, sondern wir arbeiten mit Veranstaltern, mit Agenturen zusammen. Wir werden engagiert. Wir haben vielleicht 4 Konzerte im Jahr in Köln, aber der Rest ist überall.
Krass.
Der Rest ist überall. Also natürlich viel, viel Europa.
Kommen die Musiker auch europaweit her?
Ja, oder ist das, also wir haben einen festen Kern von 13 GbR-Musikern, also die Gesellschaft, da ist ein kleiner Kern von 13 Musikern. Aber es sind natürlich auch viele Spezialisten, die wir brauchen. Also jetzt gerade, wenn es die Naturtrompeten, Naturhörner, so komische Instrumente wie Ophikleide oder historische Harfe oder was. Das sind natürlich Musiker, die wohnen in London, Paris, irgendwo, die wir dann je nach was das Stück erfordert, engagieren müssen. Also der Kern wohnt natürlich vor Ort in Köln oder. Aber dann, wenn es an die größeren Besetzungen geht, müssen wir natürlich gucken, wer kann dieses Instrument überhaupt bedienen? Oder wer hat überhaupt so ein Instrument?
Ja. Ne? Also ein bisschen weltweit eine Handvoll dann.
Beim Rheingold hatten wir 7 historische Harfen, Erard-Harfen aus Paris am 19. Jahrhundert. Also die waren noch nie auf einmal in dieser Dichte.
Ach ja, okay, spannend.
Krass.
Ja.
Die muss erstmal finden und die Spieler.
Und die Spieler, ja.
Und dann müssen die alle gleichzeitig Zeit haben.
Ja,
und,
also.
Wir hatten auch schon ein paar Songs jetzt in letzter Zeit von euch im Podcast drin, weil ich hatte mir die letzten Alben jetzt auch natürlich intensiver angehört. Und gerade ich fand das letzte jetzt auch, das ist ja brandneu. Ich glaube, das kam vor 3-4 Wochen auf
den noch nicht mal, der Release war, glaube ich, am 25. Oktober kam das letzte Album raus. Ja,
Wahnsinn, genau. Most Celebrated heißt das mit Clara Blessing. Ja. Das fand ich super schön, weil sie ist Oboistin, eine Deutsche.
Und, das ist unsere Oboistin Clara Blessing. Ganz feinen Ton hat sie, sehr weich und gesanglich. Das wird, glaube ich, auch in den Rezensionen irgendwo rausgehobt, dass es wirklich ein sehr, sehr weicher Ton ist, der fast wie Gesang klingt.
Und auch eine ganz tolle Aufnahme.
Ja, danke, danke.
Zum Ende darf jeder immer noch 3 Songs in unserem Podcast nennen. Wir haben dich da ein bisschen spontan mit konfrontiert, ne? Heute Morgen. Aber du hast ja eigentlich.
Ich habe aber was. Ja. Ich habe was. Was nicht von Concerto Köln ist.
Oh.
Es ist aber aus der Klassik, gebe ich zu, ich komme da nicht aus meiner Haut. Aber es ist ein Sänger, den ich, beziehungsweise meine Frau hat ihn entdeckt und hat mir gesagt, den musst du dir unbedingt anhören. Konstantin Krimmel, ein Bariton, ein junger Kerl. Und ich finde den vom Timbre sagenhaft. Und was für mich das Faszinierende ist, man versteht jedes Wort.
Okay.
Sogar im Autoradio verstehst du den Text. Er singt Schubert-Lieder, Löwe-Balladen, also wirklich tief deutsche Romantik. Aber wirklich sehr, sehr ausdrucksstark und lebhaft. Also das kann ich nur empfehlen, den Sänger sich mal anzuhören. Konstantin Krimmel, Bariton. Sein Album, ich glaube sein erstes Saga heißt das. Und da gibt's ein Lied, Belsar von Schumann, da läuft mir immer noch ein Schauer über den Rücken.
Schön.
Cool. Hören wir uns an. Kommt bei uns in die Shownotes.
Genau.
Alle Lieder kommen immer auch in die Playlist.
In die Playlist. Wir haben eine HiFi-Podcast-Playlist, die heißt Aus Liebe zur Musik, der HiFi-Podcast. Cool. Zu finden eigentlich auf allen.
Der Podcast überall, aber die Playlist auf Tidal und Kubis.
Die Gesorum, genau. Das war's, genau.
Ich zuerst?
Dann, ja, macht.
Ah, ich habe heute Morgen am Bahnhof gestanden. Und da gab's eine Empfehlung bei Kubis. Und zwar hat Keith Jarrett ein neues Album aufgenommen. Und ich fand das mega, weil er am Piano und er singt halt die Töne immer mit, die er spielt. Ein bisschen knorrig. Super amüsant. Und genau, habe ich mir angehört heute Morgen. Und der Song heißt The Old Country, ist ein Live-Album. Und meine Songempfehlung ist All of You.
Schön. Ja, nachdem ihr beides nicht geschafft habt, einen Song von Concerto Köln zu nehmen, muss ich das natürlich machen. Und zwar von eurem Album Mirrors mit der wirklich Weltklasse-Sopranistin Janine de Bic. Und zwar der Song Germanicus Remembranza Grudel. Wirklich
sehr schön,
ein Song, der geht unter die Haut. Ja.
Das stimmt.
Sehr, sehr gut.
Danke.
Am Ende bleibt uns nur zu sagen, Alexander, vielen herzlichen Dank dir und deinen netten Musikerkollegen.
Ja.
KollegInnen?
Genau.
Danke euch.
Oh, super.
Ganz tolles Format.
Super.
Super schön. Danke.
Vielen Dank.
Wir wollen auch nochmal ganz herzlich Danke sagen.
Ganz wichtig. Genau. Einmal an Christian Hermeling, der Chef und Inhaber von MBL.
Ja, für die großen
Natürlich, genau. Ohne ihn wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen. An Jürgen Reis, der vor allem die Jungs der Tontechnik hier extrem gut unterstützt hat mit der Aufnahme, die gleich kommen wird.
Genau, für die wertvollen Tipps. Und an Vadim Kratschow und an Tim Rotzer von MBL.
Wunderbar.
Schließe mich
Vielen
an.
Dank. Danke Schön, dass euch. Du da warst.
Danke.
Schön, dass ihr da wart.
Genau, gerne nochmal und bis bald.
Genau, danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Thank you.